Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Teach a Man to Fish. Wir werden gemeinsam jetzt einige interessante Dinge lernen und weil wir dazu die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, möchte ich uns einladen, gemeinsam für ein kurzes Anfangsgebet niederzuknien und dann werden wir beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu studieren und vor allem zu lernen, wie wir studieren. Und schenk du uns deinen Heiligen Geist, den du verheißen hast, gib, dass wir erkennen, wie wir ohne großes Theologiestudium, ohne große theologische Kenntnisse wirklich tiefgehende Wahrheiten entdecken können in unserem täglichen Studium, die wir dann auch weitergeben dürfen. Und wir bitten Amen. Dich, dass du uns segnest und bei uns bist nach deiner Verheißung. Denn du hast gesagt, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.
Amen. Amen. Good afternoon, everyone.
Guten Nachmittag für alle.
My name is Emmanuel Beck. It's my privilege to be here with you this afternoon.
Mein Name ist Emmanuel Beck und es ist mein Privileg, mit euch heute hier gemeinsam zu sein.
My wife and my three sons could not be here with me.
Leider kann meine Frau und meine drei Söhne nicht mit euch sein.
But they send their greetings from the United States.
Aber sie grüßen euch aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
The seminar that Christopher and I will present has a unique title.
Das Seminar, das wir gemeinsam euch präsentieren wollen, hat einen ganz besonderen Titel.
It's called Teach a Man to Fish.
Es heißt, lehre einen Mensch das Fischen.
And the title actually comes from a proverb, a Chinese proverb.
Und der Name kommt eigentlich von einem chinesischen Sprichwort.
I just want to make it clear, I'm not Chinese, I'm actually Korean.
Also nur, dass wir es ganz klargestellt haben, ich bin nicht chinesisch, sondern koreanisch.
But this is what the proverb says.
Aber so geht das Sprichwort.
Give a man a fish.
Gib einem Mann einen Fisch.
Feed him for a day.
Du fütterst ihn für einen Tag.
Teach a man to fish.
Und lehre einen Mann das Fischen.
Feed him for a lifetime.
Du fütterst ihn fürs ganze Leben.
Would you rather have a fish or a net?
Möchtest du lieber einen Fisch oder ein Netz haben?
So that's what we're trying to do here.
Und darum geht es heute.
Now, this is the practical application of the proverb for us in Army Bible Camp.
Jetzt, wenn wir das auf Army Bible Camp übertragen, wäre das die Anwendung für uns.
If you give a person a sermon,
gib einem Mann eine Predigt,
then you feed him for that day.
Dann fütterst du ihn für diesen Tag.
Spiritually,
geistlich natürlich.
But if you teach him to study the Bible for himself,
aber wenn du ihn lehrst, wie man studiert die Bibel für sich selbst,
you feed him for his whole life.
Dann fütterst du ihn für das ganze Leben.
My third son was born 4 months ago.
Vor 4 Monaten wurde mein dritter Sohn geboren.
So he's very young. He's still actually breastfeeding.
Er wird immer noch gestillt. Er ist sehr, sehr jung.
And soon, very soon, my wife will begin the little games of, you know, feeding the baby.
Und sehr bald wird meine Frau damit beginnen, dieses Spiel, wie man ein kleines Kind füttert, nicht wahr?
And that's normal because babies are they have to be spoon-fed.
Und das ist natürlich normal, denn Babys, die muss man mit dem Löffel ernähren.
Let's say that you are in the tent at lunchtime or at dinner time.
Lass uns sagen, du bist im Zelt jetzt zur Abendbrotzeit oder zur Mittagszeit.
And you see a 40-year-old man.
Und du siehst einen 40 Jahre alten Mann.
And his 65-year-old mother is sitting next to him.
Und die 65-jährige Mutter von ihm sitzt neben ihm.
And she says, "Open wide, honey."
Und sagt, mach den Mund ganz groß auf.
You would think something is strange about this picture.
Und du würdest sagen, irgendwas ist hier komisch an diesem Bild.
But believe it or not, as strange as that sounds,
aber glaubt es oder nicht, so seltsam wie das klingt,
there are some adults that are dependent upon a sermon every week in order to be fed from God's word.
Aber es gibt viele Erwachsene, die Woche für Woche von einer Predigt abhängen, um geistlich genährt zu werden.
In other words, they have not learned how to feed themselves from the word of God.
In anderen Worten, sie haben nicht gelernt, sich selbst aus dem Wort Gottes zu ernähren.
As Christopher prayed in this seminar, our goal is not to delve into the mysteries of theology and these esoteric disciplines.
Also, wir wollen hier in diesem Seminar nicht in die komplizierten Dinge der Theologie gehen.
But what we want to do is give you irrefutable principles, laws that govern how to study the Bible.
Aber was wir euch mitgeben wollen, sind Prinzipien, die nicht von der Hand zu weisen sind, die das Studium der Bibel sozusagen bestimmen.
One statement that I want to share with you,
ein Zitat, das ich mit euch teilen möchte,
is to emphasize the importance of studying all of the Bible.
Da geht es um die Notwendigkeit, die ganze Bibel zu studieren.
Sometimes we think, well, you know, there are these little stories or this little fact, it doesn't really mean anything.
Manchmal denken wir, ah, diese kleine Geschichte, dieser Fakt, der sagt uns nicht wirklich was.
many a portion of scripture which learned men pronounce a mystery,
so manche Abschnitt der Schrift, den Gelehrte als Geheimnis bezeichnen,
or pass over as unimportant,
oder als unwichtig abtun,
is full of comfort and instruction,
ist voller Trost und Belehrung,
to him who has been taught in the schools of Christ,
für denjenigen, der in der Schule Christi unterrichtet wurde.
One reason why many theologians,
ein Grund, warum viele Theologen,
have no clearer understanding,
kein klareres Verständnis haben,
of God's word,
vom Wort Gottes haben,
is they close their eyes to truths which they do not wish to practice,
liegt darin, dass sie ihre Augen vor den Wahrheiten verschließen, die sie nicht praktizieren wollen.
Now here's where we find some very practical advice.
Hier finden wir ziemlich praktischen Ratschlag.
An understanding of Bible truth depends not,
ein Verständnis der Bibel,
not so much on the power of intellect brought to the search,
hängt nicht so sehr von der Intelligenz ab, die zum Studium verwendet wird,
as on the singleness of purpose, the earnest longing after righteousness,
sondern vielmehr von dem Ziel, das allein erreicht werden soll, dem ernsten Verlangen nach Gerechtigkeit.
This is from Counsels and Sabbath School Work, page 38.
Und das ist aus dem Buch Ratschläge für die Sabbatschule.
So what did we just read?
Was haben wir gerade gelesen?
I know that just having spent time with Christopher, I know just having spent time with Christopher.
What are you going to say?
Don't worry.
Also, ich habe ein bisschen Zeit mit. Ja, hat mir
And I have other German friends.
Und ich habe auch andere deutsche Freunde.
Germans are very intelligent people.
Deutsche sind sehr intelligent.
But do you know that understanding the Bible does not so much require intelligence?
Aber das Bibelstudium braucht eigentlich nicht so sehr Intelligenz.
As a willingness to do whatever God shows you in the Bible.
Vielmehr braucht es eine Willigkeit, alles zu tun, was Gott uns in der Bibel zeigt.
Now, how many of you agree?
Wie viele von euch würden zustimmen?
That God holds us accountable for the amount of light which we have received.
Dass Gott uns für das verantwortlich macht, was wir an Licht empfangen haben.
How many of you would say that is true?
Wer von euch würde sagen, das ist wahr?
Okay. So you understand that if someone understands this much of God's will,
also wenn jemand so wenig von Gottes Willen versteht,
God only holds them accountable for this much.
Dann wird Gott ihn nur für das verantwortlich machen.
And someone who understands this much,
und jemand, der so viel versteht,
God holds them accountable for that much.
Und Gott wird ihn dafür sozusagen zur Verantwortung ziehen.
So this is why God does not show us truth unless we are willing to follow it.
Deswegen zeigt Gott uns niemals Wahrheit, es sei denn, wir wollen auch dieser Wahrheit folgen.
Because if he keeps showing you more and more and more and more,
denn wenn er euch immer mehr und mehr und mehr und mehr zeigen würde,
and yet you are only willing to follow this much,
aber ihr wollt nur dem wenigen folgen,
you are in greater damnation because of what you know.
Dann wärst du ja in größerer Verdammnis wegen all dem, was du weißt.
And so it is in God's mercy that he does not reveal new truth to us.
Also es ist eigentlich Gottes Gnade, dass er uns keine neuen Wahrheiten zeigt.
Unless,
es sei denn,
unless what?
Es sei denn was?
You're willing to follow truth.
Wenn wir wirklich der Wahrheit folgen wollen.
So that's what the Bible says.
Das sagt die Bibel auch.
Study to show thyself approved.
Es heißt, strebe eifrig danach, dich als Gott als bewährt zu erweisen.
Unto God. Okay. And then notice at the end of the verse it says rightly dividing the word of truth.
Es heißt hier, als jemand, der das Wort der Wahrheit recht teilt.
What does that mean?
Was bedeutet das?
It implies,
es impliziert,
in studying the Bible,
dass wir im Studium der Bibel,
there is a right way to divide up the scripture to understand it.
Das ist da einen richtigen Weg, wie man die Schrift unterteilt, um sie zu verstehen.
But I want to ask you a question.
Ich möchte euch eine Frage stellen.
If there is a right way to divide up the scripture in order to understand it,
wenn es einen richtigen Weg gibt, die Schrift zu teilen, um sie zu verstehen,
it infers that there is also a what kind of way?
Dann bedeutet es ja eigentlich auch, dass es was für einen Weg gibt.
A wrong way.
Einen falschen Weg.
So it's important.
Es ist also sehr wichtig,
that we accurately handle. This is what another translation says, that you accurately handle God's word.
Es ist also sehr wichtig, wie es eine amerikanische Übersetzung sagt, dass wir das Wort ganz akkurat behandeln. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 30, da finden wir einen Text, wir können auch gemeinsam aufschlagen, mit einer einfachen Frage, von der ich glaube, dass jeder Einzelne von uns diese Frage an sich selbst stellen sollte. Dort heißt es nämlich, verstehst du auch, was du liest? Wer von uns liest täglich in der Bibel? Aber doch die allermeisten. Wer von euch könnte sagen, alles das, was ich lese, das verstehe ich auch? Und genau das ist das Problem. Niemand wird gerettet durch Bibel lesen. Die Frage, die große Frage ist, verstehst du, was du liest? Und einer meiner absoluten Lieblingsverse, wenn es zum Bibelstudium kommt, und einige wissen das vielleicht schon, weil sie es gehört haben, ist ein Vers in Psalm 119, Vers 99. Und den solltet ihr euch anmarkieren, vielleicht irgendwo auf der ersten Seite eurer Bibel schreiben oder an euren Kühlschrank hängen oder wo auch immer. Es heißt hier in Psalm 119, Vers 99, ich bin so verständig, richtig? Dort steht nicht, ich bin so verständig wie meine Lehrer. Nebenbei gesagt, wer von uns würde gern, nachdem er heute Morgen hier gewesen ist, die Bibel so gut und so interessant studieren wie Alva Myers? Okay, vielleicht kennt jemand auch Doug Batchelor. Doug Batchelor schon gehört? Oder Mark Finley? Wer von uns würde sagen, ich würde gern die Bibel so gut studieren wie Alva Myers, Doug Batchelor, Mark Finley, all diese großen Namen? Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht, ich bin so verständlich geworden wie alle meine Lehrer, sondern es steht dort, ich bin was? Verständiger. Was heißt Verständiger? Lass uns das mal ganz kurz durchdenken, ob wir das richtig verstanden haben. Du meinst, Christopher, ich kann die Bibel tiefer studieren als Alva Myers? Ist Alva hier? No. Okay. Ist das möglich? Manchmal haben wir diese Einstellung, ja, da gibt es diese großen Sprecher und die kommen dann und die erzählen uns alles und wow, ich könnte das niemals tun, aber das ist nicht, wie wir hier zum Army Bible Camp kommen sollten. Das Ziel von uns, die wir hier unterrichten, ist nicht, dass ihr am Ende die Bibel so gut studieren könnt wie Alva Myers oder wie Emanuel Beck oder die anderen, sondern dass ihr eigentlich noch verständiger werdet. Was ist dann euer Ziel? Was ist dann eure Aufgabe? Wenn ich verständiger geworden bin als all diese großen Lehrer? Andere noch weiser zu machen. Amen. Und das ist ein gutes Mittel gegen Stolz. Also, schauen wir weiter.
There is a word that we have to talk about and we promised that we would not delve into theology.
Ja, es gibt ein Wort, über das wir kurz sprechen wollen, obwohl wir versprochen haben, dass wir jetzt nicht zu sehr in Theologie hinabtauchen
But
wollen.
This one term we must define.
Aber dieses eine Begriff, den wollen wir schon definieren.
This whole seminar, it has a name because what we are endeavoring to teach you.
Das ganze Seminar hat diesen Titel, weil wir etwas euch beibringen wollen.
Is really what's called biblical hermeneutics.
Und das ganze nennt sich mit einem großen Wort biblische Hermeneutik.
And this is really the only big word that we're well, maybe one more.
Anyway. Das ist ziemlich das einzige große Wort, das wir verwenden wollen.
What is hermeneutics?
Was ist Hermeneutik?
It is the science.
Es ist die Wissenschaft.
And art.
Und auch eine Kunst.
It is a science because it has laws that govern it.
Es ist eine Wissenschaft, weil es da bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt.
But it is an art because it requires creativity.
Aber es ist auch eine Kunst, weil man kreativ sein muss und darf.
By which the meaning of a biblical passage is determined.
Durch die Bedeutung eines biblischen Textes ermittelt wird. Die Grundlage aller Hermeneutik ist eigentlich meine Ansicht von der Bibel. Wir wollen das ganz kurz ein bisschen erklären. Könnt ihr mir sagen, wenn ihr draußen auf der Straße sein würdet, irgendwo in Blaubeuren oder Stuttgart oder wo auch immer ihr her seid, was würden Menschen sagen, was ist die Bibel? Das Wort Gottes, okay. Würden das viele Menschen sagen? Okay, was würden die meisten Menschen sagen? Ein altes Buch, was noch? Ein Geschichtsbuch, ein Märchenbuch. Wir haben hier einige mögliche Antworten. Zum Beispiel würden manche sagen, es ist ein Märchen. Jetzt, wer sagt vor allem, dass es ein Märchen ist? Ungläubige Menschen, die wahrscheinlich atheistisch geprägt sind, nicht wahr? Jetzt, wenn ich glaube, die Bibel ist ein Märchenbuch, wie werde ich die Bibel studieren? Gar nicht. Okay. Also wenn ich glaube, die Bibel ist ein Märchenbuch, werde ich sie gar nicht studieren. Was ist mit der Antwort, es ist ein Buch mit vielen Weisheiten? Wer würde das vielleicht sagen? Welche Gruppe von Menschen würde sagen, die Bibel ist ein Buch voller Lebensweisheit, voller interessanter Ideen, die mir im Leben helfen könnten? Humanisten zum Beispiel, wer sonst? Psychologen, Philosophen, vielleicht Anhänger einer fernöstlichen Religion. Buddhisten sagen das, Hindus, sie sagen, die Bibel, Jesus war ein toller Lehrer, er hat interessante Ideen, es sind Weisheiten. Wie würde ich dann die Bibel studieren, wenn ich glaube, es ist einfach nur ein Buch, das irgendwie von einem weiteren guten Lehrer geschrieben worden ist? Was würde ich dann machen in meinem Bibelstudium? Ich würde es ab und zu lesen. Wenn ich einen Text studiere, worauf würde ich allein achten? Auf das, was mich interessiert? Vielleicht ein bisschen philosophieren. Ich würde sehr philosophisch an die Sache angehen, nicht wahr? Ich würde vielleicht ein bisschen drüber meditieren, aber kaum mich mit Fakten beschäftigen wollen. Was ist, wenn die Menschen sagen, es ist eine Geschichtsquelle, ein historisches Buch, allein? Wie würde ich dann an die Bibel herangehen? Ich würde die Bibel untersuchen. Denn was mache ich mit jeder historischen Quelle? Angenommen, ihr würdet euch mit Homer beschäftigen oder mit all diesen Geschichtsschreibern. Was macht so ein Geschichtsstudent, wenn er die Geschichtswerke studiert? Er prüft sie. Das heißt, wenn ich glaube, die Bibel ist einfach eine Geschichtsquelle, ein historisches Dokument, dann gehe ich heran und sage, okay, ist das historische Wahrheit? Kann das stimmen? Und ich fange an, die Bibel zu kritisieren. Einige sagen, die Bibel enthält das Wort Gottes. Habt ihr das schon mal gehört? Wer sagt das zum Beispiel? Wer würde das sagen? Viele heutige Theologen würden sagen, die Bibel enthält das Wort Gottes. Manches ist Wort Gottes, manches nicht. Wie würde ich die Bibel studieren, wenn ich glaube, das Wort Gottes ist dort nur enthalten? Kritisch, mit welchem Ziel? Genau, Hermeneutik würde bedeuten, ich muss entscheiden, was ist inspiriert und was nicht. Was ist das Wort Gottes und was nicht. Also wir sehen, der Ansatz, den ich an die Bibel habe, entscheidet, wie ich sie studieren werde. Noch ein weiterer Ansatz ist der. Manche sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, aber es ist leider verdorben. Weiß jemand, wer das sagt? Unsere muslimischen Freunde würden sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, ist allerdings falsch übersetzt und verdorben. Auch unsere mormonischen Freunde würden das sagen. Wenn ich also glaube, die Bibel ist das Wort Gottes, aber leider verdorben, wie kann ich dann die Bibel studieren? Was müsste ich tun? Ich muss es prüfen und ich brauche eine Quelle der Inspiration, die nicht verdorben ist, richtig? Deswegen haben die Moslems dann den Koran oder die Mormonen haben das Buch Mormon. Und das ist dann die Quelle, die die Bibel interpretiert. Schauen wir uns noch eine Möglichkeit an. Manch jemand sagt vielleicht, die Bibel ist das diktierte Wort Gottes. Jedes einzelne Wort ist von Gott diktiert worden. Wenn ich das glaube, was würde dann mein Ansatz an die Bibel sein? Wie würdet ihr die Bibel lesen, wenn ihr glaubt, jedes einzelne Wort ist von Gott diktiert? Das heißt, Gott sagt und, Mose schreibt und. Gott sagt er, Mose schreibt er. Wie würdet ihr die Bibel lesen und studieren? Wir müssten dann Hebräisch und Griechisch können, ja, das ist wahr. Das ist sehr wahr. Sehr gute Beobachtung. Was noch? Also ich kann euch sagen, wie ich das machen würde. Ich würde einfach nur den einen Text lesen und nirgendwo anders hingehen, denn Gott hat es ja schon genau so formuliert und wie es sein muss, oder? Wenn ich glaube, dass das Wort Gottes diktiert ist, dann reicht mir einfach der Vers, den ich gerade studiere. Ich brauche keine Parallelverse, denn Gott hat es ja schon so perfekt aufgeschrieben, wie es nur irgendwie möglich ist. Jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie diese Ansätze sich auswirken, wenn wir einen bekannten Bibelvers nehmen. Lass uns mal einen bekannten Bibelvers nehmen. Nämlich den hier, Daniel 8, Vers 14. Schlagen wir alle gemeinsam auf und wir exerzieren das ganz kurz durch. Was passiert, wenn ich diese verschiedenen Ansätze an die Bibel nehme? Wir fangen mal mit dem ersten, wir lesen ihn vielleicht einmal kurz vor. In Daniel 8, Vers 14, kann ihn jemand auswendig? Er sprach zu mir bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Also, nehmen wir an, wir glauben, die Bibel ist ein Märchen. Wie würde ich diesen Text interpretieren? Gar nicht, nicht wahr? Das ist einfach nur eine Illusion, ein Quatsch, ein Unsinn, den ich gar nicht brauche. Wie würde ich diesen Vers interpretieren, wenn ich sage, die Bibel ist ein Buch voller Lebensweisheiten? Helft mir mal, wie würdet ihr das dann interpretieren? Es würde dich nicht interessieren, okay, du würdest keine Weisheit darin sehen. Ja, vielleicht ist das einfach ein philosophischer Ausdruck von Geduld haben, ja? Okay, hat jemand noch einen anderen Vorschlag? Ihr denkt euch vielleicht, wie kann man nur so dumm die Bibel lesen, aber der Punkt ist, viele Menschen kommen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, weil ihr Blickwinkel von der Bibel ihre Auslegungsprinzipien bestimmt. Nicht wahr? Also jemand, der diesen Ansatz hat, würde sagen, naja, da muss was gereinigt werden, da muss was gerechtfertigt werden. Da muss vielleicht irgendwie etwas geschehen in meiner Seele. Vielleicht würde man darüber meditieren, ein bisschen philosophieren und es irgendwie so im Nebulösen lassen, nicht wahr? Was würde passieren, wenn ich glaube, die Bibel ist eine Geschichtsquelle allein, einfach ein historisches Buch ohne Inspiration? Wie würde ich dann diesen Vers herangehen? Was würde ich versuchen zu verstehen? Wie würdet ihr an den Vers herangehen? Genau, ich würde jetzt in die Zeit von Daniel gehen und andere Geschichtsquellen nehmen und versuchen, das dann zu studieren. Genau, was noch? Es auf keinen Fall kann es eine Prophetie sein, sondern Daniel muss sicherlich die Sache schon erlebt haben und danach aufgeschrieben haben. Ja, das ist das, was dann die Historiker sagen. Sie sagen, Daniel hat so viele Prophezeiungen aufgeschrieben, also so viele Dinge, die offensichtlich eingetreten sind. Er kann das nicht vorher geschrieben haben, sondern er muss es nachher geschrieben haben. Ja, und dann fängt man an, dort Antiochus den IV. Epiphanes zu sehen und alles Mögliche. Das kommt aus dieser Sicht der Bibel. Was wäre, wenn ich sage, die Bibel enthält das Wort Gottes? Welchen Ansatz müsste ich jetzt nehmen, um diesen Vers zu verstehen? Die Bibel enthält das Wort Gottes. Was wäre jetzt meine Aufgabe? Ja, ich müsste also prüfen, ist das auch Wort Gottes oder gerade nicht? Oder noch krasser, ja? Genau, das ist meistens der Grund, nicht wahr? Wenn ich gerade merke, das passt mir nicht, dann ist es nicht Gottes Wort, nicht wahr? Ich müsste also entscheiden, was da vorne ist Gottes Wort. Ich könnte sagen, ja, vielleicht gibt es ein Heiligtum, das gerechtfertigt wird. Aber das mit den 2300 Tagen, das ist ein bisschen zu konkret, nicht wahr? Das gefällt mir nicht. Das eine ist Wort Gottes, das andere nicht. Was wäre, wenn ich sage, die Bibel ist das Wort Gottes, aber verdorben? Was müsste ich dann tun? Ja, der Urtext ist ja auch verdorben in dieser Theorie. Es ist einfach falsch weitergegeben worden. Das war mal Gottes Wort, aber wir können nicht mehr den genauen Ursprungsgehalt. Was müsste ich tun? Erinnert euch noch, wer diese Ansicht hat? Genau, ich müsste also jetzt zu einem besser inspirierten Buch gehen. Der Mormone würde also sagen, aha, hier geht es um das Heiligtum. Was sagt das Buch Mormon über das Heiligtum? Ah, da geht es um die Tempel, nicht wahr? Oder was sagt der Islam über das Heiligtum? Das wäre auch ein Ansatz. Was wäre, wenn ich sage, die Bibel ist das diktierte Wort Gottes? Ich brauche keine anderen Parallelverse. Wie würde ich dann diesen Vers angehen? Es sind nur Tage, genau. Denn Gott hat ja diktiert 2300 Tage. Das heißt, diese Prophezeiung muss von 2300 buchstäblich diktierten Tagen sprechen. Und das alles sind Ansichten, die wir auch finden in der Welt. Es kann nur sein, wir sprechen mit Freunden aus anderen christlichen Kirchen oder anderen Religionen oder mit Freunden, die keiner Religion angehören, und wir zeigen ihnen Daniel 8, Vers 14 und sagen ihnen, was wir glauben, und wundern uns, dass sie uns gar nicht verstehen. Wie kannst du das nicht sehen? Der Grund liegt nicht daran, dass diese Menschen irgendwie ungeistlich sind oder dumm, sondern dass sie einen anderen Ansatz haben, die Bibel zu interpretieren. Und wenn ich verstehe, wie die Bibel interpretiert werden muss, dann werde ich auch notwendigerweise zur Wahrheit kommen. Und deswegen ist das so wichtig, was wir hier mit euch gemeinsam besprechen wollen. Die Frage, die wir jetzt stellen wollen, wie spricht die Bibel über sich selbst?
I want to invite you to turn with me to 2 Timothy chapter 3, verse 16. I'm going to just change the order a little bit. 2 Timothy chapter 3. The Bible dictates the type of approach that we should use in our hermeneutic view of Scripture. 2 Timothy, and look with me at chapter 3. And verse 16. Now please notice what the Bible says. The first two words of this verse, the Bible says, how much scripture? All scripture. All scripture. You're going to translate right.
Ah, yeah. So. I just forgot. Also wir wollen jetzt gemeinsam sehen, was die Bibel über ihren Ansatz zu sagen hat. In 2. Timotheus 3, 16 heißt es, alle Schrift
is given by inspiration of God.
Ist von Gott eingegeben.
And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Und ist nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, glaube ich.
So if we accept the Bible as it reads,
wenn wir also die Bibel akzeptieren, wie sie einfach da geschrieben steht,
it is not a matter of does it contain some of the word of God.
Dann ist es nicht die Frage, ist da etwas Wort Gottes enthalten,
or is it just historically accurate?
Oder ist es nur historisch akkurat?
The Bible says all scripture is God breathed.
Die Bibel sagt buchstäblich, alle Schrift ist von Gott eingehaucht.
1 Thessalonians, come back with me to 1 Thessalonians, just a few pages back. 1 Thessalonians chapter 2.
Lasst uns gemeinsam nur ein bisschen zurückgehen zu 1. Thessalonicher 2, Vers 13.
These verses help us understand the correct approach that we must take in our view of Scripture, which would determine the principles that would govern its study.
Diese Verse zeigen uns, was ist die richtige Ansicht über die Bibel, damit wir dann wissen, wie wir sie studieren müssen.
Verse 13, pay close attention to the last part.
Wir wollen vor allem auf den letzten Teil hier im Vers 13 uns konzentrieren.
Paul writes, for this cause also thank we God without ceasing.
Darum danken wir auch Gott unablässig.
Because when you receive the word of God,
dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt,
which you heard of us,
es nicht, ja, ja,
go on. You received it not as the word of men,
es nicht als Menschenwort aufgenommen habt,
but as it is in truth the word of God,
sondern als das, was es in Wahrheit ist,
which effectually worketh also in you that believe,
als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid.
It's very important that we understand that these men of God were led by him to write what they wrote.
Wir müssen also wirklich verstehen, dass diese Männer Gottes von ihm geführt worden sind, so dass sie das geschrieben haben, was sie geschrieben haben.
As Paul said in 2 Timothy, it was God breathed. God gave them the ideas and they wrote it down in their own understanding.
Also so wie Paulus es in Timotheus geschrieben hat, Gott hat es hineingehaucht, er hat ihnen die Ideen gegeben und sie haben dann es in den eigenen Worten aufgeschrieben.
Psalms chapter 12.
In Psalm 12.
And please look with me at verse 7.
It's in English it's 6.
Oh, sorry. Yeah, verse. Yeah, yeah sorry.
Im Deutsch ist es Vers 7.
If you're using an English Bible, it's verse 6. Psalms chapter 12 and verse 6. Now, again, all of these verses that we are reading, it is the Bible's testimony of its inspiration, which lets us know how we are to approach its study. Verse 6, the Bible says, the words of the Lord are pure words.
Also hier sagt die Bibel, um uns wiederum den Ansatz an die Bibel zu verdeutlichen, die Worte des Herrn sind reine Worte.
As silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
In irdenem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert.
In other words, what the Bible is telling us is that God's word is exceedingly pure.
Mit anderen Worten, die Bibel sagt uns, Gottes Wort ist ausgesprochen rein.
We do not need to filter it through the opinions and theories of man.
Wir müssen es nicht durch die Meinung oder Theorien von Menschen hindurch filtern.
Now, 1 Corinthians 2 gives us an important principle that we must keep in mind.
Und 1. Korinther 2 gibt uns ein ganz wichtiges Prinzip an die Hand, das wir nicht vergessen dürfen.
And please look at verse 13.
Und da schauen wir in Vers 13. 1. Korinther 2, Vers 13.
And here is what the Bible says.
Und hier sehen wir, was die Bibel sagt.
Which things also we speak.
Und auch davon reden wir auch.
Not in the words which man's wisdom teacheth.
Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind.
But which who?
Sondern in
who? The Holy Ghost teacheth,
sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind,
comparing spiritual things with spiritual,
indem wir Geistliches geistlich erklären.
Ultimately, it is one author.
Es ist am Ende letztendlich ein Autor,
that uses many different penmen,
der unterschiedliche Schreiber benutzt hat.
So, with this understanding,
mit diesem Verständnis,
we understand that when we study the Bible,
dann verstehen wir, dass wenn wir die Bibel studieren,
we can have complete confidence that it is the inspired word of God.
Dass wir volles Vertrauen haben können, dass es das inspirierte Wort Gottes ist. It's
okay. Now, Adventists, good Adventists,
Amen,
should
Brother.
Subscribe.
Also gute Adventisten sollten eigentlich, und das tun sie auch noch allermeistens,
to a school of biblical interpretation,
die sich einer Interpretationsmethode verschrieben haben,
called the historical grammatical method,
die als historisch grammatische Methode gilt.
And what this means is very simple.
Und was das bedeutet, ist sehr einfach.
When a good Adventist,
wenn ein guter Adventist
looks at the Bible,
sich die Bibel anschaut,
his approach always takes into consideration two things.
Dann sind es immer zwei Hauptpunkte, die er sich überlegt.
He wants to understand the historical context of the writer's intent.
Er möchte also auch den historischen Kontext verstehen.
And he pays close attention to the syntax and the words chosen in expressing his thought.
Und er schaut ganz genau, wie es aufgeschrieben ist, was die Satzstruktur ist, was die Worte sind, die gewählt sind.
So, two things.
Zwei Dinge.
The historical grammatical method takes into account the history and the culture of the time in which the author
also wir wollen uns natürlich wir wollen die his, also die Geschichte und die Kultur bedenken,
and it also brings into account the syntax and the grammatical structure of the way that it is presented.
Und es zeigt an, wie dieser Text aufgeschrieben ist, was die sprachlichen Dinge sind, die wir dort sehen können.
I have to introduce one more hard word.
Und noch ein schlimmes Wort muss ich hier einführen.
And this hard word is the word exegesis.
Und dieses Wort ist das Wort Exegese.
And basically what this means is,
und das bedeutet ganz einfach,
understanding the meaning of a text,
die Bestimmung der Bedeutung eines biblischen Textes,
looking at it historically,
und zwar in seinem historischen
and in its literary context,
und seinem literarischen Kontext.
In other words, exegesis is the application of the historical grammatical method.
Mit anderen Worten, das ist einfach die Anwendung dieser Methode.
So, if I can give you an example, when a Bible student comes to the Bible,
mit anderen Worten, ich möchte euch ein Beispiel geben, wenn ein Bibelstudent zur Bibel kommt,
instead of saying, where in the Bible can I find a sermon about not gossiping?
Dann anstatt dass er sagt, okay, wo in der Bibel finde ich eine Predigt über, dass man nicht tratschen und klatschen sollte.
Oh, maybe this verse was talking about that, and maybe this verse, and just putting together these verses.
Ah, vielleicht der Vers spricht da vorne und der Vers spricht da vorne und ich tue das alles so zusammen.
Exegesis starts with a blank slate.
Exegese fängt einfach ganz, also ohne Vorurteil an, also ohne Vorwissen an.
The student does not try to impute a meaning already into the passage.
Wenn ich die Bibel studiere, sollte ich also nicht eine Bedeutung bereits hineinlegen in die Passage.
Instead, he seeks to solely understand what did the author mean by this.
Anstattdessen möchte man herausfinden, was wollte der Autor wirklich sagen.
By trying to understand the time period in which it was written.
Also dazu muss man natürlich die Zeitperiode kennen.
As well as looking at the structure of the verse or the passage, understanding the syntax and these details.
Und dann die Struktur, den Satzbau anschauen, was da alles gesagt ist im Genauen.
Very often today, what we find is that preachers, ministers, even you know, scholars sometimes make the mistake of trying to put a meaning into a verse that is not really there.
Oftmals finden wir heute das Problem, dass Pastoren, Prediger, manchmal auch Gelehrte eine Bedeutung in den Text hineinlegen wollen, der da gar nicht da ist.
In the Bible, there's a verse in Proverbs.
In Sprüche gibt's einen Vers.
We're not going to turn there.
Ja, in Sprüche gibt's einen Vers.
The Bible says, "Without a vision, the people perish."
Da heißt es, ohne wo keine Offenbarung ist, da geht das Volk zugrunde.
And every year.
Und jedes Mal.
When it comes graduation time.
Jedes Jahr in der Graduationszeit.
And I hear preachers preaching about this verse.
Und da höre ich dann Prediger, die über diesen Vers predigen.
And they say, young people, you need a dream, you need a vision.
Ah, okay, im Englischen ist es eine Vision. Also wo keine Vision ist,
because
da geht es vollkommen.
Because the Bible says, with no vision, you will die. Oh,
da sagen dann die Prediger mal, ihr braucht eine Vision für euer Leben, denn wenn da keine Vision ist, werdet ihr zugrunde gehen.
So young people, have a dream, get a vision for your life.
Und dann sagen die Prediger, junge Leute, habt eine Vision für euer Leben.
Now that's a great idea.
Das ist eine tolle Idee.
But that is not proper exegesis.
Aber das ist nicht richtige Exegese.
Proverbs 29:18 has nothing to do with having a dream or a goal for your life.
Denn Sprüche 29, wo der Vers herkommt, hat nichts zu tun mit einer Vision für mein Leben.
So this is why it's important that we allow the author to say what he really wants to say.
Deswegen wollen wir den Autoren das sagen lassen, was er wirklich sagen möchte.
John Calvin said this in his commentary, in his introduction to his commentary on the book of Romans.
Und John Calvin sagt Folgendes.
He said, "It is the first business of an interpreter to let his author say what he does say."
Es ist die erste Aufgabe eines Auslegers, den Autoren das sagen zu lassen, was er sagt.
Instead of attributing to him what we think he ought to say.
Anstatt ihm etwas anzuhängen, was er unserer Meinung nach gesagt haben müsste.
I do evangelistic meetings in the United States.
Ich habe in Amerika immer wieder Evangelisationsveranstaltungen.
For the last 9 years, that's all I've done.
In den letzten 9 Jahren ist das alles, was ich gemacht habe.
And this is what I get people when I teach people about the Bible Sabbath.
Und wenn ich Menschen über den Sabbat aufkläre und sie belehre,
I will hear something like this sometimes.
Dann höre ich manchmal Folgendes.
Oh, that's not really what that means.
Ah, das bedeutet das eigentlich gar nicht.
You can make the Bible say whatever you want it to say.
Man kann ja die Bibel so auslegen, wie man es immer haben möchte.
Now, that's not true.
Das ist eigentlich gar nicht wahr.
You can twist the Bible to make it say whatever you want to say.
Du kannst die Bibel verfälschen, dass sie immer das sagt, was du sagen möchtest.
But if you let the Bible interpret itself, to really let it speak.
Aber wenn du die Bibel sich selbst auslegen lässt, dass du, wenn du sie sprechen lässt,
it has a very specific meaning.
Dann gibt es da immer eine ganz klare spezifische Bedeutung.
This is a statement from Spirit of Prophecy.
Hier haben wir eine Aussage vom Geist der Weissagung.
Okay. The student of the Bible,
der Bibelstudent,
should be taught,
sollte gelehrt werden,
to approach it, in the spirit of a learner,
der Bibel mit der Einstellung eines Lernenden zu begegnen.
We are to search its pages,
wir sollten ihre Seiten durchforschen,
not for proof to sustain our opinions,
nicht um Beweise für unsere Meinung zu finden,
but in order to know what God is saying,
sondern um zu lernen, was Gott sagt.
So I used to think.
Ja, also ich habe früher mal gedacht.
Everybody has the same Bible.
Alle haben doch die gleiche Bibel, oder?
How come people can't see the Bible Sabbath?
Wie können Menschen den Sabbat nicht erkennen?
98% of Christianity.
98% der Christenheit
keeps the first day of the week.
Feiern den ersten Tag der Woche.
We all have the same Bible.
Wir haben doch alle dieselbe Bibel.
I mean, why can't they see the Sabbath in the Bible?
Warum können sie den Sabbat in der Bibel nicht sehen?
Do you know why?
Wisst ihr warum?
Because when people read the Bible,
denn wenn Menschen die Bibel lesen,
they are not trying to believe whatever they read.
Dann werden sie meistens nicht das glauben, was sie lesen.
They try to read into the Bible the things that they already believe.
Sondern sie lesen meistens in die Bibel hinein, was sie schon glauben.
Do you understand the difference?
Versteht ihr den Unterschied?
So this is the fallacy that takes place from the very outset of Bible study by many students.
Deswegen, das ist das Hauptproblem, das bei den meisten Bibelstudenten gleich am Anfang des Studiums beginnt.
Okay, this is another very important statement.
Das ist ein anderes ziemlich interessantes Zitat hier.
When you study the Bible of any particular passage, the most simple sense, you want me to read the whole thing?
Yeah.
Or that which most readily suggests itself to an attentive and intelligent reader possessing competent knowledge is in all probability the genuine sense or meaning.
In jeder gegebenen Passage ist der einfachste Sinn oder das, was sich am ehesten einem aufmerksamen und intelligenten Leser, der über kompetentes Wissen verfügt, aufdrängt, mit aller Wahrscheinlichkeit die wahre Bedeutung.
We make the mistake sometimes of trying to see too many things sometimes in the scripture.
Manchmal machen wir den Fehler, dass wir zu viele Dinge in der Bibel sehen wollen.
And when we start,
und wenn wir anfangen,
it's safe to say that one of the first things we should do is just to try to see the most apparent meaning.
Gerade wenn wir beginnen, ist es das einfachste und sicherste erstmal auf das zu achten, was ganz offensichtlich ist.
We avoid many errors if we do this first step.
Wenn wir diesen ersten Schritt tun, vermeiden wir viele Fehler.
But the Bible is God's word.
Aber die Bibel ist Gottes Wort.
And God really has an infinite mind.
Und Gott hat natürlich ein unendliches Verständnis.
As a reflection of that,
und Ausdruck dessen ist,
the Bible has profound depths.
Dass die Bibel eine unfassbare Tiefe hat.
And so this is the other side of this same idea.
Und das ist die andere Seite dieser Idee jetzt.
And this is from the spirit of prophecy.
Und das ist vom Geist der Weissagung.
Christ is the truth.
Christus ist die Wahrheit.
His words are truth.
Seine Worte sind Wahrheit.
And they have a deeper significance than appears on the surface.
Und sie haben eine tiefere Bedeutung, als es oberflächlich erscheint.
Now notice the next sentence.
Und jetzt schaut den nächsten Vers an, den nächsten Satz an.
How many sayings of Christ?
Wie viele Aussprüche Christi?
How many?
Wie viele?
All the sayings of Christ.
Alle Aussprüche Christi
have a value.
Haben einen Wert.
Beyond their unpretending appearance.
Der über den anspruchslosen Anschein hinausgeht.
I'll ask you a question.
Ich möchte eine Frage stellen.
When Peter asked Jesus,
als Petrus Jesus gefragt hat,
how often should I forgive?
Wie oft soll ich vergeben?
What did Jesus say?
Was hat Jesus gesagt?
What did Jesus say?
Was hat Jesus gesagt?
70 times 7.
70 mal 7, nicht wahr?
Right? That's what he said, right?
Das hat er gesagt.
So, I want you to think for a minute.
Lass uns mal kurz drüber nachdenken.
Because I know Germans are good at math.
Denn ich weiß, Deutsche sind gut in Mathematik.
How much is 70 times 7?
Wie viel ist 70 mal 7?
It's 490, right?
Ja, es ist 490.
Now, how many ways could you say 490?
Auf wie viele verschiedene Arten könnte man 490 sagen?
There's a lot of ways.
Da gibt's viele Möglichkeiten.
You could say 10 times 49.
Man hätte auch sagen können 10 mal 49.
Now, I know I look Asian, but I'm not that good in math.
Also ich sehe zwar asiatisch aus, bin auch nicht gut in Mathe.
But the point is, there's other ways you can do it.
Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, das auszudrücken.
But here's the problem.
Aber hier ist das Problem.
Of all the multiple ways that he could have expressed the number 490,
aus all den verschiedenen Möglichkeiten, wie er die Zahl 490 hätte ausdrücken können,
Jesus said 70 times 7.
Hat Jesus gesagt 70 mal 7.
Now remember what we just read.
Erinnert euch, was wir gerade gelesen haben.
Now the first meaning of this story that I'm sharing with you about Peter and Jesus.
Also die erste Bedeutung dieser Geschichte natürlich.
Is that Jesus is saying?
Ist, dass Jesus sagt.
Do not have a limit on forgiveness.
Dass es da eigentlich keine Grenze geben sollte bei der Vergebung.
He didn't mean if someone does wrong, oh, this one is 375.
Er hat nicht gemeint, dass wir, wenn uns jemand etwas Verkehrtes tut, dass wir sagen, oh, das war jetzt
no.
375.
Yeah.
375.
He wasn't saying you count how many times a person faults you.
Er hat nicht gesagt, du musst jetzt zählen, wie oft eine Person dir Falsches tut.
He meant unlimited.
Er hat natürlich erstmal gemeint unbegrenzt.
But why did Jesus say 70 times 7?
Aber warum hat Jesus gesagt 70 mal 7?
Is there any other place in the Bible where you would be required to multiply 70 times 7?
Gibt es irgendeine Stelle in der Bibel, wo wir gefordert sind 70 mal 7 zu rechnen?
Where?
Wo?
Daniel chapter 9.
In Daniel Kapitel 9.
So here was the deeper meaning of what Jesus was saying.
Und hier ist also die tiefere Bedeutung von dem, was Jesus gesagt hat.
You see, God was saying, you never stop forgiving your brother for faulting you.
Also Gott hat gesagt, du wirst niemals aufhören, deinem Bruder zu vergeben.
But there is a limit to God's forbearance with his covenant people.
Aber es gibt natürlich eine Grenze der Geduld Gottes mit seinem Bundesvolk.
And after 70 weeks,
und nach 70 Wochen,
they would be cut off.
Dann würden sie abgeschnitten sein, so wie es in Daniel 9 heißt.
So, do you understand that at the beginning we should take the most simple meaning?
Wir sollten also zu Beginn erstmal die einfachste Bedeutung erstmal nehmen.
Especially when you read the Gospels, however.
Vor allem wenn man auch die Evangelien studiert.
It goes without saying that everything, because Ellen White says unequivocally, unqualified, she says all the sayings of Christ.
Dann dürfen wir davon ausgehen, weil Ellen White es sagt auch, dass alle Aussprüche Christi
have a value of meaning beyond their surface appearance.
So dass alle Aussprüche Christi einen Wert haben, der weit über das hinausgeht, was an der Oberfläche erscheint.
So hopefully this helps us in our approach to Scripture.
Und das hilft uns hoffentlich in unserem in unserem Ansatz, die Bibel zu verstehen. Ellen White sagt uns ebenfalls, that's not you, that's yours.
Is that me?
Yeah, it's yours.
Oh, sorry. Okay, one more quick statement. We would study the Bible diligently, prayerfully, every day.
Wenn wir die Bibel jeden Tag fleißig und unter Gebet studieren würden,
we should every day see some beautiful truth in a new, clear and forcible light.
Würden wir jeden Tag wunderbare Wahrheit in einem neuen, klaren und kraftvollen Licht sehen.
How many of you are happy that you are at Army Bible Camp?
Wer von euch ist froh, dass wir am Army Bible Camp ist?
You know, I have to be honest. This facility is one of the nicest facilities I have ever preached in.
Also, ich möchte ganz ehrlich sein. Diese Halle hier ist eine der besten Hallen, die ich jemals gepredigt habe.
And I, so far, I love the food.
Und bisher hat das Essen wunderbar geschmeckt.
Don't you like the food? I thought the food was great.
Also, ich finde das Essen ist wunderbar.
And the sermons have been very good.
Ja, und die Predigten waren gut.
But you know what?
Aber wisst ihr was?
The joy and blessing you receive here doesn't have to end here.
Die Freude und der Segen, den ihr hier erfahrt, muss nicht hier enden.
You could go home.
Ihr könnt nach Hause gehen.
And every day you could experience what Pastor Ivor Myers calls heartburn.
Und ihr könnt jeden Tag dann zu Hause ebenfalls so ein Herzensbrennen, so ein Heartburn
how?
Haben.
How can you experience it?
Also wie kann man es erleben?
If you study the Bible prayerfully every day.
Wenn du die Bibel jeden Tag unter Gebet studierst.
Now don't raise your hand unless you're serious.
Also jetzt hebt eure Hände nicht, es sei denn ihr seid wirklich ernsthaft dabei.
How many of you want to make a commitment right now with me?
Wer von euch möchte eine Verabredung machen, eine Verpflichtung jetzt gerade?
From the day after Army Bible Camp ends.
Vom Tag, nachdem das Bible Camp endet.
We will make time every day.
Dass wir jeden Tag Zeit
hopefully
nehmen.
In the morning,
und zwar hoffentlich am Morgen.
To study the Bible prayerfully.
Um die Bibel unter Gebet zu studieren.
If you're serious, raise your hand.
Wenn du das wirklich machen möchtest, dann.
God bless you.
Amen.
Don't do it unless you're serious.
Don't
raise your hand unless you're
serious. Erheb deine Hand nicht, wenn du es nicht wirklich ernst meinst.
Now, ja.
Bevor wir beginnen, die Bibel zu studieren, möchte ich noch etwas mit euch teilen. Es gibt einen Vers, der zeigt, dass Bibelstudium oder Methoden des Bibelstudiums nicht das Einzige sind, worauf es ankommt. Schlag mal mit mir gemeinsam auf, oder ihr könnt es auch hier lesen, in Esra 7, Vers 10. Esra 7, Vers 10 heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun, und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. In diesem Vers gibt es vier verschiedene Dinge, vier verschiedene Schritte. Könnt ihr mir diese vier Schritte nennen? Das erste ist, ganz genau, er nahm sich in seinem Herzen vor. Er richtete sein Herz. Er hat also unter Gebet und Selbstprüfung und Bekenntnis sein Herz vorbereitet. Was war der zweite Schritt, den wir sehen können? Was können wir noch sehen? Er hat sein Herz darauf gerichtet. Er hat geforscht. Und forschen klingt schon nach was? Studium, nicht wahr? Habt ihr mal einen Forscher gesehen, der oberflächlich durch den Tag geht? Was macht ein Forscher? Ein Forscher sucht, er nimmt sich Zeit, er opfert vielleicht etwas dafür, um etwas zu suchen und zu finden. Er hat also erforscht, er hat sein Herz aufgerichtet, dann hat er erforscht, was ist der nächste Schritt, der jetzt kommt? Auch tun, wie würde man das anders ausdrücken, wenn man das, was man erforscht hat, auch tun möchte? Gehorsam. Der dritte Schritt wäre Gehorsam. Und was ist der vierte Schritt? Was heißt lehren? Anderen weitergeben. Wir finden also in diesem Vers eigentlich das gesamte Paket, in das Bibelstudium hineingehört. Wir sehen hier also, das Herz darauf richtet, sein Herz vorzubereiten. Denn wenn wir nicht wirklich uns selbst prüfen und nicht Gebet haben vor dem Bibelstudium, dann können wir an ganz große Irrtümer verfallen. Der zweite Punkt ist, erforsche das Gesetz. Studium, der dritte Punkt, wie gesagt, das Tun, der Gehorsam. Und der vierte Punkt, Lehre in Israel, also Zeugnis geben. In unserem Seminar wollen wir uns vor allem auf diesen Punkt hier konzentrieren, das Studium. Wir haben an den Morgenandachten mit Martin vor allem den Punkt des Gebets. Und wir werden dann auch noch Gelegenheit haben, Pastor Eibert wird darüber sprechen, über das Zeugnis geben und so weiter. Aber hier wollen wir uns vor allem über den zweiten Punkt Gedanken machen. Aber wir wollen von Anfang an sagen, dass der zweite Punkt, das Studium der Bibel, alleine nichts bedeutet. Ohne Herzensvorbereitung und ohne Gehorsam danach und die Willigkeit, das auch weiterzugeben, ist Bibelstudium ein toter Buchstabe. Und das muss uns ganz deutlich vor Augen stehen. Nun, wenn wir darüber nachdenken, lass mich zurückgehen. Wen würdet ihr sagen, wer ist euer persönliches Vorbild, wenn es zum Bibelstudium kommt? Hat jemand von euch so ein persönliches Vorbild? Natürlich, das ist die richtige Antwort. Das sollte es zumindest so sein. Manchmal versuchen wir so zu sein wie Pastor XY, nicht wahr? Aber wer von uns hat sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht, wie hat Jesus die Bibel studiert? Natürlich, wir können sagen, Jesus, das ist wahr. Aber wie hat Jesus eigentlich wirklich die Bibel studiert? Lasst mich euch eine Frage stellen. Wenn wir uns fragen würden, wie oft, also gibt es ein Vorbild, wie wir beten sollten? Hat Jesus uns ein Vorbild hinterlassen, wie wir beten sollten? Wie viele Vorbilder haben wir? Wie viele Beispiele hat er uns gegeben? Etliche, ne? Das Vaterunser, das hohe priesterliche Gebet. Es gibt etliche Gebete, wo wir sehen können, wie Jesus gebetet hat. Wenn es um das Predigen geht, gibt es mehrere Beispiele, wo Jesus gepredigt hat? Weißt du zum Beispiel? Bergpredigt, Endzeitpredigt, Matthäus 24 und so weiter und so fort. Wenn es um medizinische Arbeit geht, heilen, hat uns Jesus dort Vorbilder gegeben. Die ganze Bibel ist voll davon, nicht wahr? Aber wenn es darum geht, was ist die richtige Methode des Bibelstudiums, gibt es einen Vers oder Beispiele in der Bibel, wo wir sehen, wie Jesus die Bibel studiert hat? Wer von euch kennt, würde sagen, ich kenne einen Vers, wo das beschrieben wird, wie Jesus die Bibel studiert hat? Ich glaube, in der ganzen Bibel gibt es nur einen einzigen Vers, der uns detailliert zeigt, was war die Methode des Studiums Jesus. Und diesen Vers finden wir in Lukas 24, Vers 27. Den müsst ihr aufschlagen, denn ihr müsst euch in Rot und Grün und Blau markieren und ebenfalls aufschreiben oder am besten auswendig lernen. Es heißt hier, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Nun, welche Prinzipien können wir hier erkennen? Welche Prinzipien kannst du erkennen, die Jesus angewandt hat, methodische Schritte sozusagen, in seinem Bibelstudium? Er fing von vorne an, das ist richtig. Was noch? Alles, was alles? Ja, alles, was bekannt war, das Alte Testament, nicht wahr? Alle Propheten, auch Obadja? Wann war das letzte Mal, dass du Obadja studiert hast? Nahum? Letztes Quartal, nicht wahr? Und davor? Es gibt so bestimmte Dinge, die lesen wir immer wieder und immer wieder. Und nicht wahr? Psalm 23 und Psalm 51 und 1. Mose 3. Und manche Dinge, da kommen wir nie dazu, nicht wahr? Aber Jesus hat sich in der ganzen Bibel ausgekannt. Er war systematisch, er fing von vorne an. Er hat in allen Schriften studiert. Und was ist das dritte entscheidende Prinzip? Alles, was sich auf ihn bezieht. Nun, das Ganze kann man sich leicht merken mit etwas, was ich das ABC des Bibelstudiums nenne. Und alle, die das vielleicht schon mal gehört haben in Cannstatt, werden sich jetzt wundern, dass ich die Reihenfolge geändert habe, um es auf das Englische, mit dem Englischen anzugleichen. Früher war das im Deutschen nämlich Anfang, Bibel, Christus, nicht wahr? Und wer sich das merken möchte, darf das gerne weiter so merken. Aber jetzt haben wir es folgendermaßen. Das ABC ist erstens alle Schriften. Und das ist im Englischen all scripture. Im Zweiten haben wir dann, er begann bei Mose, bedeutet, für unser B ist es dann, was ist das B? Genau, beginne von vorn. Alle Schriften, beginne von vorn. Und das Dritte wäre dann ganz einfach, was ist wohl C? Christus, genau. Im Englischen heißt es sogar concerning himself. Also, dass sich was auf ihn bezieht, Christus im Zentrum. Das ist das A, B, C des Bibelstudiums. Und wenn ich das A, B, C gelernt habe, dann kann ich bald das ganze Alphabet. Wenn ich das Alphabet kann, dann kann ich reden und sprechen und Texte verstehen. Aber ohne das A, B, C funktioniert gar nichts. Also, was ist das A? Alle Schriften. Was ist B? Beginne von vorne. Was ist C? Christus im Zentrum. Nun, wenn ich das A, B, C gelernt habe, was für einen Buchstaben werde ich danach lernen? D, nicht wahr? Und im Englischen ist es ein bisschen schöner als im Deutschen, aber ich habe es versucht, im Deutschen auch noch zu übersetzen. Denn Jesus hat, und jetzt ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, Jesus hat nicht nur Christus gefunden, sondern auch sich selbst. Jetzt werde ich sagen, es ist das Gleiche. Nicht wahr? Das stimmt. Für Jesus war es dasselbe, aber für jeden anderen Menschen auf dem Planeten ist es was anderes. Jesus hat Christus gefunden und er hat sich selbst in der Bibel gesehen. Was bedeutet das für uns? Wir sollen Jesus in der Bibel suchen, aber auch uns selbst. Es ist schon so gegangen, dass ihr die Bibel gelesen habt und ihr stellt fest, meine Güte, was ich dort lese über Abraham, das trifft eigentlich auf mich zu. Dieser Vers in Sprüche passt genau auf meine Lebenssituation. Und so haben wir als D im Englischen discover yourself und im Deutschen du im Text. Das ist schön, oder? Ah, das freut mich so sehr, weil das hat noch keiner vorher gehört. Ich konnte euch was Neues beibringen. Alle Schriften, beginne von vorne, Christus im Zentrum und du im Text. Und jetzt kommt, nach D kommt was? E, natürlich. Und was ist wohl E? Jemand, der kreativ ist. Experience, ja, etwas, was im Text auch tatsächlich vorkommt. Ich wollte nicht irgendwas reinlesen. Es ist ja nur eine Eselsbrücke, aber es soll aus dem Text kommen, nicht wahr? Exegese. Erklär, nicht wahr? Erkläre es anderen. Im Englischen expound to others. Also fassen wir zusammen unser ABC erweitert zu ABCDE. Was ist A? Also ich kann euch nicht hören. Was ist A? Alle Schriften. Was ist B? Beginne von vorn. C? Christus im Zentrum. D? Du im Text. Und E? Erkläre es anderen. Wir werden jetzt eine Pause haben und dann werden wir nach 10 Minuten, keine prophetischen Minuten, sondern buchstäbliche 10 Minuten, wir wollen am Ende auch pünktlich Abendbrot essen, mit weiteren Prinzipien starten, die dann ganz konkret diese Dinge anwenden und wir werden viele Beispiele haben. Könnt ihr euch freuen, also ab jetzt 10 Minuten um 16.23 Uhr pünktlich, wenn wir beide beginnen, wenn ihr dabei sein wollt, sitzt auf eurem Platz. Amen.